Gut, dann möchte ich Sie ganz herzlich begrüßen zur heutigen Vorlesung im Rahmen unserer gemeinsamen Ringvorlesung des Gender-Zentrums, Zentrum für Gender Studies und feministische Zukunftsforschung. Ich bin heute Referentin mit dem Thema, das Ihnen angekündigt war, bin mehr oder weniger zufällig oder nicht zufällig derzeit auch die geschäftsführende Direktorin des Zentrums für Gender Studies und konnte leider letzte Woche nicht da sein, um Sie gemeinsam mit Barbara Grubner zu begrüßen zu dieser Ringvorlesung im Sommersemester mit dem Fokus Sexualität. Wir haben uns inzwischen entschieden, unsere interdisziplinären Ringvorlesungen themenfokussiert zu gestalten, damit Sie als Studierende oder interessiertes Publikum, interessierte Öffentlichkeit auch die Möglichkeit haben, so ein Stück weit an einem Thema entlang zu denken, mit ganz unterschiedlichen Perspektiven, auch historischen Kontextualisierungen, theoretischen Bezügen und eben Themenfacetten. Insofern möchte ich mich auch nochmal aus meiner Perspektive und Rolle bei den Hauptverantwortlichen für die Konzeption der Ringvorlesung herzlich bedanken. Wenn ich das richtig weiß, ist es Barbara Grubner und Veronika Ott, glaube ich, die das vor allem im Vorfeld vorbereitet haben. Und ich danke natürlich auch allen Kolleginnen und Kollegen, die im Verlauf des Sommersemesters jetzt bereit waren, sich mit ihren Perspektiven und Forschungsgebieten hier einzubringen. Es kann sein, dass ich bei meinem heutigen Vortrag auch auf manche Gesichtspunkte zurückkomme, die Sie letzte Woche schon vorgestellt bekommen haben von Barbara Grubner bei ihrem Vortrag. Das ist durchaus sinnvoll, würde ich mal sagen. Also wenn Sie merken, dass es Querverbindungen, Querbezüge gibt oder ähnliche Dimensionen, die wir anschneiden, ansprechen, dann ist es ja vielleicht auch ein Wiedererkennungseffekt, der Ihnen vielleicht auch bedeutsame Aspekte immer wieder unterstreicht. Ich stelle mich selber ganz kurz vor, beziehungsweise, nee, ich glaube, wir machen das erst mit der Teilnehmerinnenliste, oder?
Ach so. Ja. Ja, ich wollte nur noch mal bitten, dass alle, die noch nicht draufstehen, sich noch mal eintragen. Mhm. Also Sie können sich ja das
Ja, also die Ringvorlesung hat ja eine Doppelfunktion. Sie ist einerseits die Möglichkeit, an den Themen und an den Vorträgen und Vortragenden Interessierte als Öffentlichkeit, als Publikum einfach anzusprechen. Und zum anderen ist es ein wichtiger Aspekt unseres Studienprogrammes und Bestandteil eines Moduls. Deswegen haben wir eben auch diese formalen Aspekte für manche, die da entsprechend betroffen sind, immer zu berücksichtigen. Okay, wir haben besprochen, dass ich mich ausnahmsweise selbst vorstelle, weil ich sozusagen zum Zentrum gehöre oder etwas dichter am Zentrum dran bin als vielleicht manche anderen, die hier noch vortragen werden. Sie haben gesehen, wie mein Name ist, aus welchem Fach ich komme und was ich eigentlich so grob vorhabe mit dem heutigen Vortrag. Vielleicht ganz kurz zum Hintergrund, wie ich auf das Thema zugehe und was mein Wissen oder mein Erkenntnishintergrund diesbezüglich auch ist. Also Susanne Maurer, Professorin für Erziehungswissenschaft, Sozialpädagogik insbesondere. Man kann sich ja fragen, was macht eine Sozialpädagogin und Erziehungswissenschaftlerin mit der Geschichte der Sexualität oder welchen Bezug hat sie eigentlich zu historischen Debatten zu oder um Sexualität im Kontext früher Frauenbewegungen, hier um 1900, mit Ausblicken ein bisschen rein ins 19. und rein ins 20. Jahrhundert an ein paar Stellen. Zunächst mal, ich würde sagen, der Hauptwissens- und Forschungshintergrund liegt eigentlich in meiner eigenen Abschlussarbeit. Es war eine große Diplomarbeit, die wir damals zu dritt geschrieben haben, über Emanzipationskonzepte in den unterschiedlichen Strömungen der Frauenbewegungen um 1900. Also wir haben uns angeschaut, wie ist es eigentlich im durchaus heterogenen Spektrum des proletarisch-sozialistischen Kontextes, welche Ideen von Frauenrechten, Frauenbefreiung, Emanzipation, gemeinsame Befreiung als Klasse, als Klassenangehörige sind da eigentlich da? Wie verhält sich das zu anderen Frauenbewegungsströmungen und auch Positionen? Wie differenziert in sich heterogen ist auch die sogenannte bürgerliche Frauenbewegung, sodass ich eigentlich inzwischen nur noch in der Mehrzahl von Frauenbewegungen spreche, obwohl die nicht immer deutlich voneinander abgegrenzt, organisatorisch, als ganz klare Organisation in Erscheinung treten, aber es soll andeuten, dass es hier ganz viele verschiedene Menschen gibt, die sich in unterschiedlichster Hinsicht bewegen, auch zum Teil ganz verschiedene Denkvoraussetzungen und Zielvorstellungen haben und sich dennoch in sowas wie Frauenbewegung wiederfinden in einer bestimmten Zeit. Ich habe für das Thema heute auch nochmal aufgegriffen den Aspekt der damals auch existierenden, natürlich heute genauso existierenden, konfessionell geprägten Strömungen der Frauenbewegungen um 1900. Denn gerade wenn es um das Verhältnis zu Sexualität geht oder um die Thematisierung, Dethematisierung von Sexualität, ist es auch ein spannendes Feld, ohne dass ich das sehr vertiefen kann heute. Ich habe bei der Vorbereitung gedacht, eigentlich könnte man auch mit diesem Thema, das werden wahrscheinlich alle Kolleginnen und Kollegen sagen, ein ganzes Semester bestreiten. Also wir haben immer das Problem, Qual der Wahl, wie reduzieren wir uns auch und wie schaffen wir es, in einem einzelnen Vortrag wichtige Fragen und Aspekte herauszuarbeiten und Ihnen sozusagen anzubieten zum Nachdenken als Diskussionsstoff. Also es könnte sein, dass Sie an der einen oder anderen Stelle gerne mehr hätten oder mehr wissen wollen. Da bitte ich Sie einfach auch nachzufragen oder in der Diskussion vielleicht nochmal was zu problematisieren, zu kritisieren. Vielleicht kann ich da auch das eine oder andere noch nachtragen. Mein Anliegen für den heutigen Vortrag war, Ihnen sozusagen so systematische Aspekte, Gesichtspunkte anzubieten, einige historische Phänomene und Diskurse Ihnen vorzustellen, zumindest anzusprechen und auch meine eigenen Lesarten oder Einordnungen dessen, was ich hier ansonsten vielleicht eher darstelle. Ich starte dann auch den Vortrag nachher gleich mit 2, 3 Thesen, die Sie auch ein bisschen in dem kleinen Kommentartext zu dem Vortrag vorgefunden haben im Programm. Ich wollte Ihnen nämlich sozusagen darstellen, dass Themen, die uns heute bewegen und beschäftigen, also wie gestalten sich eigentlich zum Beispiel eheliche, familiäre oder ansonsten partnerschaftliche Beziehungen, wie sind die im gesellschaftlichen Raum anerkannt oder eben auch nicht anerkannt, wie wird Sexualität gelebt, welche Ökonomien, welche rechtlichen Rahmungen und welche Politiken verbinden sich mit Sexualität, was hat Sexualität mit Macht und Herrschaft zu tun und sind eigentlich alle Menschen in gleicher Weise von bestimmten Denkweisen zu Sexualität betroffen oder wird hier sehr stark sozial differenziert, klassifiziert und so weiter. Nicht zuletzt, welche Ideen von Normalität und Nicht-Normalität spielen in diesem Zusammenhang eigentlich eine Rolle. Und ich wollte Ihnen ein bisschen nahe bringen, weil ich nicht davon ausgehe, dass alle ein ganz großes historisches Wissen haben über diese Geschichte der frühen Frauenkämpfe und Frauenbewegungen und Szenen und Milieus, wollte ich Ihnen ein bisschen nahe bringen, dass manche Themen, die heute immer noch interessant und aktuell und auch politisch bedeutsam sind, auch in früheren Zeiten schon Thema waren, allerdings natürlich unter anderen historischen und gesellschaftlichen Vorzeichen und auch was ihre Politisierung angeht, unter anderen Rahmenbedingungen. Also das ist so ein bisschen das Anliegen und eine These, die ich ja auch schon im kleinen Kommentartext Ihnen präsentiert habe, ist, dass ich eigentlich von einer gewissen Schwierigkeit ausgehe, für manche frauenbewegte Akteurinnen oder Gruppen oder Milieus innerhalb der Frauenbewegung sich selber als handlungsfähig sozusagen zu erleben, zu erfahren und im gesellschaftlichen Raum auch anerkannt zu werden als Handelnde, als politische Subjekte und gleichzeitig einem Gebot von Anständigkeit zu unterliegen oder einer Anforderung, anständig zu sein, zu unterliegen. Vielleicht ist es für uns heute etwas befremdlich, wenn wir über Anständigkeit oder die anständige, die unanständige Frau sprechen, aber historisch ist es durchaus ein machtvoller, auch herrschaftlicher Diskurs und dazu gibt es einige spannende wissenschaftliche Arbeit und Literatur. Wer sich dafür etwas genauer interessiert, da kann ich gerne noch was empfehlen. Ein Buch, das mit dieser Frage der Anständigkeit ganz zentral arbeitet, habe ich auch am Schluss noch mal auf der Folie mit Literatur hinweisen, die aber hier extrem ausschnitthaft sind. Also es ist eigentlich eine Fülle von Literatur, die hier zur Rate gezogen werden könnte. Deswegen habe ich sozusagen auch diesen Titel gewählt, Unverschämtes oder Verschämtes, Thematisierungen, Dethematisierungen von Sexualität in Frauenbewegungen um 1900. Soweit zur Übersicht, was habe ich vor in diesem Vortrag? Ich würde ganz gern ein bisschen auf Vorgeschichten, auf bestimmte Phänomene, auf auch systematische gesellschaftliche Rahmungen eingehen, damit wir wissen, vor welchem Hintergrund wir sprechen und was eigentlich sozusagen vor 1900 auch bedeutsam ist und worauf sich dann irgendwo das Nachdenken und das Handeln um 1900 letztlich historisch auch rückbezieht. dann möchte ich einige Fragen, Faktoren und Facetten der Thematisierung von Sexualität, der Problematisierung der Frage nach Sexualität auch in politischer Hinsicht ansprechen. Und da könnte ich mir vorstellen, gibt es einige Berührungspunkte zu letztem Mal und vielleicht auch zu weiteren Vorträgen. Schauen wir mal, also Sie können das ja dann selber, wenn Sie es verfolgen, auch einordnen und vergleichen und als Stoff nutzen. Und mein Hauptthema ist natürlich, das wird dann etwas differenzierter und ausführlicher sein, Sexualität in den Frauenbewegungen um 1900. Die Thesen, die jetzt hier sozusagen noch ein bisschen ausbuchstabiert, das den Gedanken im kleinen Ankündigungstext formulieren, wären die folgenden. Und ich denke, wenn ich sie jetzt schon reinbringe, dann haben Sie irgendwie ein Raster oder eine Folie, die Sie dann nutzen können, um zuzuhören oder um zu gucken, wie komme ich da eigentlich drauf, warum spreche ich das überhaupt an als bedeutsam, warum hebe ich das so heraus. Das wäre vielleicht auch was für die Diskussion, weil man könnte auch andere Zuspitzungen oder Akzente setzen. Ich sage nicht nur frauenbewegte, sondern auch frauenbewegte Akteurinnen, hier ganz bewusst die weibliche Sprachform, wobei man natürlich dann immer, wenn es ums dritte Geschlecht oder alles, was zwischengeschlechtlich in Erscheinung tritt, dann auch wieder hier den Unterstrich setzen könnte. Also ich sage jetzt mal historisch und im damaligen Sprachgebrauch, frauenbewegte Akteurinnen und nicht nur sie, aber sie eben auch, hatten sich mit dem gesellschaftlichen Gebot der Anständigkeit auseinanderzusetzen. Und das trifft durchaus quer zu den Strömungen, zum Spektrum der Strömungen zu, wobei natürlich Positionierungen höchst unterschiedlich aussehen konnten. Also man konnte dieses Gebot der Anständigkeit zurückweisen, man konnte sozusagen sich aktiv damit kritisch auseinandersetzen, man konnte sich dem mehr oder weniger bewusst ein Stück weit unterwerfen oder versuchen, nicht allzu sehr in den Verdacht zu geraten, unanständig zu sein. Also es ist ein ganz differenziertes Spektrum möglicher Positionierungen. Zunächst mal ist es gesellschaftlich präsent als Gebot, als Zumutung, die auch ein Stück weit geschlechtsspezifisch formuliert und praktiziert wird, auch wenn es sozusagen ein Gebot der Anständigkeit für alle Menschen gibt. Und es gibt noch einen anderen Begriff, der ist aber sozusagen, hat wieder ein anderes Bedeutungsfeld, den Begriff der Tugendhaftigkeit. Es gibt ein hochspannendes Buch von Regina Schulte, Sperrbezirke, da schreibt sie sehr früh schon, also vor einigen Jahrzehnten, eigentlich zum Verhältnis der Vorstellung von Tugendhaftigkeit, in anderen Worten sage ich jetzt mal Anständigkeit und Prostitution in der bürgerlichen Gesellschaft und versucht das alles ineinander zu denken und systematisch auch als Verhältnis zu kennzeichnen. Also unter heutigen historischen gesellschaftlichen Vorzeichen würden vielleicht andere Begriffe und Ideen und Bilder eine Rolle spielen, aber vielleicht finden Sie manches überraschend und erstaunlich aktuell. Jetzt kommt ein zweiter Aspekt und der ist vielleicht stärker historisch bedeutsam als aktuell bedeutsam und den kann man an ganz vielen Phänomenen, Äußerungen, auch Verteidigungen in zeitgenössischen Dokumenten finden und herausschälen, denn ich würde das zugespitzt so sagen, dass es eine Sexualisierung weiblicher Aktivität, vor allem weiblicher politischer, öffentlicher und insbesondere revolutionärer, rebellischer Aktivität gab. Man könnte auch sagen, es gab eine Verallgemeinerung des Prostitutionsverdachts für alle Frauen, auch bürgerliche, adlige Frauen, die sich sozusagen ohne Männer im öffentlichen Raum bewegt haben. Und ohne Männer heißt auch durchaus zusammen mit anderen Frauen. Ich kenne das noch aus meiner eigenen Lebensgeschichte. Ich weiß nicht, ob Sie heute überhaupt noch so eine Erfahrung machen können. 70er, 80er Jahre, ich war mit einer ganzen Frauengruppe unterwegs, zum Beispiel im Café oder in der Kneipe, und wir galten dennoch als Frau, die allein im öffentlichen Raum unterwegs ist, obwohl wir eine Gruppe waren und überhaupt nicht allein, aber allein da ohne Mann und deswegen ansprechbar und sozusagen potenziell verfügbar. Es waren durchaus alltäglichere Erfahrungen, das ist heute vielleicht kaum noch vorstellbar, aber vielleicht kennen Sie es ja doch noch irgendwie. Also es gibt sozusagen vor allem um 1900 eine ganz konkrete Erfahrung vieler politisch aktiver Frauen, frauenbewegter, aber auch in anderen politischen Kontexten aktiver Frauen, die, wenn sie zu Versammlungen gehen, die, wenn sie ohne Männer, ohne Ehemänner oder ohne wie auch immer Brüder, Väter unterwegs sind, allein oder zu zweit oder zu dritt, als Prostituierte tatsächlich von der Polizei aufgegriffen werden und bei der Gesundheitspolizei, jetzt habe ich gerade den Fachbegriff nicht mehr im Kopf, zwangsuntersucht werden, weil alle Frauen, die im öffentlichen Raum unter dem Verdacht der Prostitution aufgegriffen worden sind, konnten einer Zwangsuntersuchung in Sachen Geschlechtskrankheit und möglicher Ansteckungsgefahr zugeführt werden. Da gibt es auch kleine Stummfilme von genau solchen Szenen, das ist ganz interessant, aus der frühen Zeit. Die sind dann zum Teil humoristisch aufgemacht oder sind auch so in der Grauzone zur Pornografie zum Teil zu finden. Aber es ist eine Erfahrung, die von ungeheuer vielen Zeitzeuginnen beschrieben wird, und zwar quer durch alle Gruppen und Schichten. Darauf werde ich nachher nochmal zu sprechen kommen. Also deswegen komme ich unter anderem darauf, das hat noch viele andere Gründe, davon zu sprechen, dass es zumindest tendenziell so etwas wie eine Sexualisierung weiblicher politischer Aktivität gibt, die auch immer was mit einem Erscheinen an Orten in Öffentlichkeiten zu tun hat, wo Frauen zunächst mal nicht gedacht und nicht vorgesehen sind. Der dritte Aspekt, der hier eine Rolle spielt, der sozusagen meine These beinhaltet, wie ich mir manches Verhalten und manches Dethematisieren oder manches Abwehren unter anderem auch erkläre. Man könnte hier mehrere, immer mindestens 5 bis 10 Erklärungsversuche vornehmen. Aber was mich besonders interessiert, ist die Frage, inwiefern haben manche Akteurinnen auch im Kontext der Frauenbewegung versucht, handlungsfähig zu sein und zu bleiben, ein Stück weit auch gesellschaftlich respektabel zu sein und zu bleiben, indem sie Sexualität nur unter ganz bestimmten eingeschränkten Vorzeichen, wenn überhaupt, zum Thema gemacht haben. Also das ist sozusagen so eine Frage oder ein Gedanke, den ich mitführe. Ich habe Ihnen gesagt, ich würde ganz gern so ein paar Hintergrundaspekte benennen. Ich habe auch gesagt, manches bleibt schlaglichtartig. Ich kann ja nicht eine Geschichte der Sexualität in allen Dimensionen Ihnen anbieten, aber ich kann Ihnen ein paar Hinweise geben, die vielleicht interessant sind. Also es geht nicht zuletzt immer auch um eine Geschichte der Sexualität im Sinne von konkreten Praktiken, von gelebter Sexualität, von Begründungen für den gesellschaftlichen, moralischen, politischen Umgang mit Sexualität, also dann auch für Gebote und Verbote, die mit Sexualität zu tun haben, verknüpft werden. Und da können Sie immer noch mal diese Idee der Anständigkeit im Hinterkopf mitbehalten. Das heißt, wir haben hier ganz unterschiedliche Ebenen und Dimensionen, und das wird sicherlich immer wieder eine Rolle spielen. Und deswegen, ich bringe das gleich am Anfang, weil wenn ich darüber spreche, dann müssen Sie sozusagen mit mir manchmal so durch die Dimensionen und Ebenen wandern, weil ich nicht nur auf eine mich konzentrieren kann, sonst werden manche Zusammenhänge nicht deutlich. Also ich werde mich in diesen Dimensionen auch bewegen und werde die auch immer wieder ansprechen. Es gibt rechtliche und ökonomische Dimensionen, die auch um 1900 eine große Rolle spielen und auch durchaus thematisiert werden, auch in frauenbewegten Texten und von frauenbewegten Akteurinnen. Es gibt immer wieder einen Zusammenhang, eine Verknüpfung mit Analysen und Wahrnehmungen und Reflexionen der aktuell bestehenden und historisch rekonstruierten Geschlechterordnungen. Also Sexualität wird sozusagen in diesen frauenbewegten Szenen natürlich naheliegenderweise mit Geschlechterordnungen in Zusammenhang gebracht. Und dennoch gibt es sozusagen etwas, wo manchmal vielleicht auch die Reflexion eine begrenzte ist und die Analyse nicht weit genug geht oder die Kritik vielleicht auch nicht scharf genug ist oder sich vereinseitigt. Dann ist einfach klar, das möchte ich einfach nochmal wiederholen oder betonen, dass wir immer eine gesellschaftliche Rahmung haben, selbst wenn Sexualität als was sehr Individuelles, Subjektives, Intimes empfunden, thematisiert, gelebt wird. Und das erklärt sich nicht zuletzt damit, dass es hier immer auch um Ordnungen der Reproduktion, um Regelungen, Regulierungen von Reproduktion geht, also um Bevölkerungspolitik, wenn Sie so wollen. Und hier spielen natürlich auch Klassenverhältnisse eine Rolle, soziale Differenzierungen eine Rolle. Man kann auch sagen, dass hier rassistische Aspekte reinspielen, und die werden durchaus auch um 1900 ab und zu mal thematisiert. und manchmal auch in höchst problematischer Weise von Akteurinnen der Frauenbewegung. Also wenn es um die Frage geht, wer soll sich, wer darf sich, wie stark reproduzieren, fortpflanzen und wie geht man eigentlich damit um, dass hier Sexualität unter anderem der Fortpflanzung dient. Das ist ja eine Zeit, in der von konkreten sexuellen Begegnungen und Geschlechtsverkehr, sogenannten Geschlechtsverkehr, unabhängige Reproduktion noch nicht, höchstens in utopischen Fantasien, aber noch nicht vorstellbar ist. Ja. Also da geht man sozusagen noch von einer konkreten Verknüpfung und Zwangsläufigkeit aus. Heute sieht es ein bisschen anders aus. Insgesamt haben wir natürlich immer die Dimension mit drin, dass es hier um sowas geht wie die Körper der Menschen, die Leiblichkeit der Menschen und auch die Verletzlichkeit in diesem Zusammenhang. Und das spielt an unterschiedlichen Punkten eine Rolle. Einmal, wenn es um gefährliche, gefährdete, eventuell bedrohliche Sexualität geht, um Sexualität im Kontext von Gewalt oder um Sexualität als Medium von Herrschaft. Und zum Teil spielt es auch eine Rolle, wenn es um die Auseinandersetzung mit den eigenen Begehren und Erfahrungen, sexuelle Empfindungen und Bedürfnisse zu haben und die irgendwie leben oder nicht leben zu wollen und zu können, da kommt es natürlich auch mit rein. Und nicht zuletzt das vorher bereits angedeutete Verhältnis oder die Idee, was ist eigentlich normal in Sachen Sexualität, was ist eine Sexualpathologie, also was ist sozusagen die Abweichung, das Kranke, welche Gestalten sexuellen Verhaltens oder sexueller Praktiken werden sozusagen in den Bereich des pathologisch Verrückten, Kriminellen, Gefährlichen gepackt. Und auch die Frage von Homosexualität wird in diesem Zusammenhang häufig in den Bereich der Pathologie verschoben. Nicht flächendeckend, aber es gibt so eine gewisse Geschichte und natürlich gibt es auch die Gegenströmungen, die Gegenaspekte, die versuchen auch Homosexualität als Normalität ein Stück weit zu setzen. Gut, jetzt auf einer anderen Ebene nochmal nachgedacht, würde das bedeuten, es gibt sowas wie Sexualität, die zum menschlichen Leben gehört, auch in früheren Jahrhunderten zum Teil etwas alltäglicher, selbstverständlicher, zum Teil auch öffentlicher gelebt worden ist, auch nicht immer nur im Rahmen einer regulierten Beziehung wie der Ehe zum Beispiel. Also wenn Sie die Geschichte des privaten Lebens oder die Geschichte der Sexualität etwas weiter nach hinten verfolgen, gibt es unterschiedlichste Ausprägungen, auch dann durchaus im weltweiten interkulturellen Vergleich. Wie wird Sexualität gelebt von jung und alt? Wer kann mit wem sexuell verkehren sozusagen? Also da gibt es sozusagen viele Ausprägungen. Und man könnte sagen, die Frage ist eigentlich, wann verliert Sexualität ihre Selbstverständlichkeit und was ist dafür verantwortlich und inwiefern wird Sexualität zu einem verschärft zu einem Politikum, obwohl wir über ethnologische Forschung auch wissen können, dass Sexualität, Heiratspolitik, Frauentausch und Ähnliches in vielen Kulturen, in vielen Zeiten immer wieder ein Medium auch der sozialen Beziehungen und des Politischen war. Aber darauf kann ich jetzt nicht weiter eingehen. Als Vorgeschichte zu dieser Idee von der Anständigkeit und für die Geschichte auch der Dethematisierung und Problematisierung von Sexualität möchte ich noch ansprechen, dass sich auch in den Jahrhunderten sozusagen vor 1900 so etwas entwickelt hat, wie es gab es natürlich auch wahrscheinlich zu allen Zeiten der Menschheitsgeschichte, dass es immer wieder Liebeskulturen, Konzepte von Liebe, Konzepte von Praktiken, die Liebe gestalten oder zum Ausdruck bringen oder auch mit Liebe verbunden werden, gibt. Und die jüngste Vergangenheit, die für die Frauenbewegung um 1900 wichtig ist, die geht durchaus davon aus, dass es sowas wie ein Ideal der Liebe gibt, ganz stark auch als romantische Liebe konzipiert. Und hier kommt etwas ins Spiel, was dann auch viele Frauen aus den Frauenbewegungen, aus dem Spektrum der Frauenbewegungen um 1900 beanspruchen und weiterdenken und weiterentwickeln, nämlich die Vorstellung, dass Liebe auch etwas mit Freiheit, mit Freiwilligkeit, mit Wahl zu tun hat. Es gibt da unterschiedliche Positionen, dass eine Ehe von von Liebe geprägt sein soll und nicht ein rein ökonomisches Verhältnis und rechtliches Verhältnis sein soll und nicht eine reine Arbeitsgemeinschaft der Beteiligten sein soll. Aber da haben wir durchaus auch zeitgenössisch ganz unterschiedliche, differenzierte Positionen dazu. Also insgesamt möchte ich betonen, dass es auch immer wieder Ideale gibt, Überhöhungen gibt, die gleichzeitig auch sich positionieren zu den zeitgenössisch üblichen Regulierungen von Sexualität, sexuellen Praktiken und Liebesverhältnissen, sage ich mal, egal ob innerhalb oder außerhalb der Ehe. Und für die Äußerungen und Positionierungen der frauenbewegten Akteurinnen um 1900 ist eben, wie gesagt, der Bezug auf die Idee der romantischen Liebe oder der Liebe in Freiheit, in Freiwilligkeit und Freiheit, und zwar von beiden, jetzt erstmal unter zwei gedacht, erweitert sich dann noch auf mehrere Bezugspersonen, auf alle Beteiligten bezogen. Also Freiheit und Freiwilligkeit ist in bestimmten Strömungen und Positionen eine ganz wichtige Größe. Gleichzeitig, und hier kommt sozusagen wieder der Begriff Sexualität ins Spiel, statt Liebe, denn man könnte jetzt auch über Liebe und Macht und Liebe und Besitzverhältnisse sprechen, aber ich gehe wieder dezidiert zurück auf den Begriff und die konkrete Praxis der Sexualität. Hier ist sehr, sehr deutlich, dass Frauenbewegungen, Strömungen und frauenbewegte Akteurinnen auch um 1900 sich mit den Machtdimensionen und Herrschaftsaspekten hier beschäftigen und dass sie immer wieder Gesellschaftsanalysen und theoretische Überlegungen anstellen, die auch sowas wie patriarchale Herrschaft in Bezug auf Sexualität kritisch auseinandernehmen und kommentieren und auch zurückweisen. Ich habe vorher schon gesagt, auch für die zeitgenössischen Akteure, die sind Denkerinnen ihrer Zeit und neigen da unterschiedlichen Strömungen, Positionen zu, die auch außerhalb der Frauenbewegung existieren. Hier wird durchaus auch im Kontext von zeitgenössischen Hygienediskursen oder auch sozialrassistischen Diskursen oder auch kolonialistischen Diskursen, auch bevölkerungspolitischen Diskursen über die Gefährlichkeit der Sexualität nachgedacht. Und manche von Ihnen haben sich vielleicht schon mal mit Michel Foucault beschäftigt und auch Sexualität und Wahrheit oder andere Texte von ihm gelesen, wo das historisch so ein Stück weit nachzeichnet, wie Bevölkerungspolitik, das Phänomen von Geschlechtskrankheiten und die Angst vor Ansteckung, Prostitution, alle möglichen Praktiken der Sexualität, wie das sozusagen politisch auch ineinander ragt. Nicht zuletzt haben wir auch eine lange Geschichte und Vorgeschichte und auch eine gegenwartsbezogene, also von 1900 zeitgenössische Praxis und ein Phänomen von Homoerotik. Wir haben lesbische Subkulturen, wir haben auch männliche homosexuelle Subkulturen, wir haben eine starke auch Theoriebildung, insbesondere was männliche Homosexualität angeht, eine Tradition und Kultur des Männerbündischen. Also ein Autor, der in dem Zusammenhang für die Zeit wichtig ist, ist Hans Blüher, falls Sie das vielleicht schon mal gehört oder gelesen haben. Und die frauenbewegten Akteurinnen oder Frauen, die sich so in diesem Umfeld bewegen, die setzen sich damit auch durchaus dezidiert auseinander. Ich will Ihnen, ach, das ist ganz schlecht in der Vergrößerung, aber es ist zumindest eine Andeutung, die anderen Bilder sind besser. Ich will Ihnen ein paar Bücher zeigen, die auf Phänomene der Zeit verweisen und die auch wissenschaftlich untersuchen und analysieren, manchmal auch erstmal beschreiben, damit ein gewisses Wissen und eine Vorstellung davon entstehen kann. Einige Akteurinnen, die auch in der Frauenbewegung oder in den Frauenbewegungen der Zeit, um die es mir heute hier geht, wichtig werden, die sind durchaus inspiriert, angeregt, zum Teil zugehörig in ihrem eigenen Lebensentwurf oder bestimmten Lebensphasen, zum Beispiel der Münchner Bohème, also bestimmte damals sich sehr schnell vergrößernde große Städte, die auch ein ganz starkes kulturelles Leben haben, die sind offenbar ein Feld, in dem sich sowas wie Subkulturen, wie antibürgerliches Leben, wie auch künstlerische Lebenspraktiken und erotische Rebellionen vollziehen. Ich werde nachher noch eine Autorin, die eigentlich keine frauenbewegte Akteurin ist, auch dezidiert nicht, die aber durchaus kommentiert und rezipiert worden ist und rezensiert worden ist in ihren Schriften in der Zeit, auch in Frauenzeitschriften der Frauenbewegung, benennen die Franziska Gräfin zu Reventlow, die auch zu dieser Münchner Bohème gehört. Zu dieser Münchner Bohème haben aber auch viele radikale frauenbewegte Akteurinnen gehört, wie zum Beispiel Anita Augsburg oder andere, die dann später sehr bekannt geworden sind als Vertreterinnen des radikalen linken Flügels der bürgerlichen Frauenbewegung. Also wir haben hier so bestimmte Szenen, Milieus, Lebensweisen, ich würde sagen Lebensexperimente, die auch sich ganz stark beziehen auf eine sexuelle Praxis, auf Liebesbeziehungen, die sozusagen jenseits eines bürgerlichen Ehe-, Familien- und Liebesideals sich bewegen und dezidiert sich oft als Gegenentwurf verstehen. Wir haben dann, bei mir sieht es etwas präziser aus als bei Ihnen, durch die Vergrößerung wird es immer unschärfer, wir haben hier sozusagen auch lokalgeschichtlich inzwischen viele Studien vorliegen. Es gibt es fast von jeder Stadt, manchmal dann auch von ländlicheren Regionen, inzwischen Studien, Schwule und Lesben in Köln und Umgebung, sozusagen vor und nach 1900 bis nach dem Ersten Weltkrieg ist hier die Studie, anders als die anderen. Also es gibt inzwischen auch Rekonstruktionen und ein Wissen über die Existenz des Lebens und die Lebensgestaltung und auch die Gefährdungen, denen Schwule und Lesben in dieser Zeit unterworfen waren. Das ist ein Beispiel für eine Zeitschrift aus der lesbischen Szene, Die Freundin. Also falls sich jemand dafür näher interessiert, die Geschichte der Homosexualität, auch der weiblichen Homosexualität. Ich habe heute die weibliche in den Vordergrund gestellt. Ich habe auch viele Bilder und Themen zum männlichen, aber die habe ich heute ein bisschen eingeklammert, weil ich nicht so viel Zeit habe. Wer sich dafür mehr interessiert, es gibt in Berlin ein fantastisches Archiv, das seit Jahrzehnten Dokumente, Materialien, Bild, Text, Material, auch Oral History, mündliche Dokumente sammelt zur Geschichte weiblicher Homosexualität. Das Archiv heißt Spinnboden. Also wenn da jemand mehr wissen möchte, kann ich das gerne auch weitergeben. Und hier haben wir auch einen Bezug auf einen wichtigen Theoretiker der Zeit, Magnus Hirschfeld, ein Sexualforscher, der auch für die Geschichte der männlichen Homosexualität von großer Bedeutung ist, der auch politisch gewirkt hat und der später dann auch verfolgt worden ist. Magnus Hirschfeld ist heute auch manchmal noch Namensgeber für bestimmte Initiativen, Projekte oder Einrichtungen. Und hier geht es sozusagen darum, auch wieder Schwule und Lesben um 1900 zu untersuchen. In diesem Fall ist es Berlin, was eigentlich als so eine Art Eldorado nach München, was ein bisschen früher mit dieser Bohème-Geschichte aufwartet. Aber Berlin ist dann eigentlich die Stadt, in der sich ganz viel entwickelt. Allerdings nicht der einzige Ort, die einzige Stadt, wie wir inzwischen wissen. Gut, hier ist noch ein zeitgenössisches Foto, wo Sie sozusagen sehen können, unterschiedlich auch Gender-Crossing in der Selbststilisierung, in der Kleidung, im Kleidungsverhalten. Es sind Frauen in einer Frauenbar. Rauchende Frauen, übrigens auch ein wichtiger Punkt, für uns heute nicht mehr ganz vorstellbar, weil das Rauchen eine ganz andere Bedeutung hat jetzt, aber Rauchen ist in dem Zusammenhang auch oft ein Symbol oder ein Zeichen, auf jeden Fall ein Ausdruck von einer auch grenzüberschreitenden und dem Gebot des Tugendhaften und der Anständigkeit nicht entsprechenden Verhaltensweise. Hat was mit emanzipatorischen Ideen zu tun. Und hier möchte ich nochmal erinnern an eine ganz frühe Studie, die häufig nicht mehr gekannt wird und vergessen wird von Leuten, die sich heute dafür interessieren, die immer noch sehr, sehr lesenswert ist. Ilse Kokula war die erste, die wissenschaftlich ein Band rausgebracht hat zu weiblicher Homosexualität um 1900 in zeitgenössischen Dokumenten, wo eben viele Quellen auch zu finden sind, wo man die zeitgenössische Auseinandersetzung mit Homosexualität auch nachvollziehen kann. Politisch, theoretisch, subkulturell, aber auch in der Zurückweisung, in den Befürchtungen anderer frauenbewegter Akteurinnen, zum Beispiel, man könne als Frauenbewegung oder Frauenorganisation in Verruf kommen und sozusagen gesellschaftlich nicht anerkannt werden in den eigenen Ansprüchen, Forderungen und Anliegen, wenn das eigene Handeln, die eigene Politik mit Homosexualität verknüpft wird. Zweiter Punkt. Fragen, Faktoren, Facetten, was spielt alles mit rein? Es ist eigentlich einmal die Frage, wer lebt Sexualität wie? Unter welchen Vorzeichen wird Sexualität gesellschaftlich geregelt, geordnet und gestaltet? Welche Interessen, Erfahrungen und Befürchtungen spielen hierbei eine Rolle? Und was hat das Ganze sozusagen auch mit Herrschaft zu tun, mit Machtverhältnissen, mit Geschlechterordnungen als machtvollen Ordnungen? Und hier könnten wir natürlich auch diese ganzen intersektionalen Fragen stellen und schauen, was ich vorher bereits angedeutet habe, inwiefern wird Sexualität anders gedacht, zum Beispiel für die proletarische Frau, für die bürgerliche Frau, für eine junge, für eine alte Frau, für eine Ehefrau, für eine nicht verheiratete Frau. Was bedeutet es im Kontext oder über Sexualität nachzudenken mit Bezug auf Heterosexualität, Homosexualität? Also Sie merken hier die ganzen unterschiedlichen möglichen Fäden, die man ziehen kann. Und nicht zuletzt, wer darf eigentlich mit wem Sexualität praktizieren, auch in einem rassistischen Kontext? Also wir haben nicht erst mit dem Nationalsozialismus oder Antisemitismus so eine Vorstellung und so einen Begriff von sogenannter Rassenschande, sondern wir haben das auch schon früher, wir haben das schon um 1900, auch um die Kriege herum, die zwischen Deutschland und Frankreich geführt worden sind, wo die sogenannten Rheinland-Bastarde, Mischlingskinder, die geboren worden sind aus Verbindungen zwischen weißen Frauen und schwarzen Männern in Besatzungszeiten, in Kriegszusammenhängen und so weiter. Also es gibt sozusagen auch zeitgenössisch und dann nochmal die kolonialistische Seite des Ganzen. Natürlich wird auch in der Kaiserreich deutschen Frauenbewegung über die kolonialistischen Bestrebungen und Erfahrungen nachgedacht. Das wird diskutiert, kommentiert. Es gibt politisch da höchst unterschiedliche Positionen dazu. Aber es geht da eben auch um die Frage der Rassenvermischung in diesem Zusammenhang. Und Sexualität, wer darf mit wem sozusagen Liebesbeziehungen eingehen und Sexualität leben, ist immer ein sehr heißes, brisantes und heikles Thema, auch in diesem Kontext. Das spielt allerdings nicht im Vordergrund der Auseinandersetzung eine Rolle. Es taucht immer mal wieder auf. Es gibt bestimmte Momente und Texte und Themen, wo es stärker eine Rolle spielt. Und normalerweise ist es eher ein ab und zu aufflackerndes, aufblitzendes Moment. Ja. Also viel stärker spielen eigentlich in den Debatten zu oder um Sexualität Klassenunterschiede eine Rolle. Auch die Frage von normaler Sexualität, erwünschter Sexualität und unerwünschter Sexualität und zum Teil dann auch zum großen Teil die Frage von legaler, legitimer und illegitimer Sexualität bezogen auf Ehe, Familie, Fortpflanzung. Ich habe hier auch nochmal zitiert einen Klassiker der feministischen Analyse und Theorie von Kate Millett, Sexus und Herrschaft. Das wäre vielleicht spannend, da auch noch mal einen Blick reinzuwerfen. Ich weiß nicht, ob das mal diskutiert wird und wie man es auch kritisch reflektieren kann. Aber ich wollte Sie einfach auch manchmal auf frühere Versuche, sich der ganzen Thematik zu nähern, hinweisen. Was ich jetzt schon immer mal wieder angesprochen habe, was wir natürlich beispielhaft auch beleuchten können, ist immer die Frage nach Hetero- und Homosexualität. Und es ist aber auch die Frage, wie wird eigentlich Sexualität reguliert, auch im Hinblick auf Fortpflanzung und auf die Möglichkeit der Geburtenkontrolle. Und erstaunlicherweise für viele noch unbekannt, spielt auch um 1900, so in den ersten Jahren nach 1900, die Frage des Paragraph 218 auch schon eine Rolle. Das wird allerdings als ein größeres Thema und auch als kollektives Thema und sehr stark öffentlich weiträumig nach außen getragenes Thema eher in der Weimarer Republik in den 20er Jahren politisch dann aufgegriffen. Aber es gibt schon im Jahre 1908, also vor dem Ersten Weltkrieg, Juristinnen, die sich für die Abschaffung des Paragraphen 218 einsetzen, dafür aber keine Mehrheit, zumindest in der bürgerlichen Frauenbewegung finden, obwohl es einige Gruppen und Strömungen gibt, die das unterstützen. Hier möchte ich kurz zu dieser ganzen Auseinandersetzung um den Paragraph 218 zwei Bilder zeigen. Das ist allerdings tatsächlich schon aus dieser etwas späteren Zeit, aus der Weimarer Republik. Vielleicht kennen die ein oder anderen von Ihnen ein Theaterstück, das dann auch zum Film geworden ist, namens Zyankali. Hat es jemand schon mal gehört oder gesehen? Es ist heute ganz unbekannt. Es war ein gesellschaftskritisches, politisches Theaterstück von sozialistisch-kommunistischen Autoren und Regisseuren und SchauspielerInnen umgesetzt. Der Autor ist Friedrich Wolf, der später auch in der DDR noch eine gewisse Rolle gespielt hat. Und es geht darum, dass Paragraph 218 ein Klassenparagraph ist, weil er sozusagen denjenigen, die ökonomisch über die Mittel verfügen, sozial über die Beziehungen verfügen und sich auch leisten können, zum Beispiel Empfängnisverhütung zu praktizieren und Zugang dazu haben. Und wenn sie schwanger geworden sind, auch irgendwie über Geld eine Abtreibung organisieren können, weil die sozusagen nicht in derselben Weise von der Bestrafung von Abtreibung als diejenige, die es machen lässt und diejenige, die es macht oder derjenige, der es macht, betroffen sind. Also hier wird ganz klar die Frage von Geburtenkontrolle, von Empfängnisverhütung, von ungewollter Schwangerschaft und Abtreibung und den zeitgenössischen Umständen, unter denen die meisten Leute dann Abtreibungen haben durchführen lassen und erlebt haben, als Klassenthema, Klassenverhältnis aufgegriffen. Und es war eigentlich dann in den 20er Jahren vor allem ein Thema der kommunistischen und sozialistischen, vor allem der kommunistischen Strömungen. Hier ist ein zeitgenössischer sozialkritischer Holzschnitt, der auch zeigt, sozusagen den Versuch einer ungewollt Schwangeren, die dadurch noch mehr in Not gerät und vielleicht auch aus Not heraus oder über Vergewaltigung schwanger geworden ist, wie man der sozusagen zu einem Abbruch verhelfen kann. Ich wusste überhaupt nicht, dass es solche Bilder gegeben hat, die habe ich jetzt erst gefunden. Also ich kannte eher die Fotos von den Theaterstücken und Filmen. Ich komme jetzt zum Hauptteil, nämlich die Frage, wie wird das Ganze eigentlich thematisiert und dann auch in den unterschiedlichen Strömungen der Frauenbewegungen. Ich wollte Ihnen vorher noch ein paar Einzelautorinnen benennen, die mehr oder weniger frauenbewegte Akteurinnen waren, aber die ganz stark und sehr differenziert sich mit Fragen von Erotik, Sexualität, gelebter Sexualität, Lebensentwürfen auch jenseits des bürgerlichen Ehe- und Familienideals auseinandergesetzt haben. Dazu gehören dann auch genau die Geschichten, die wir vorher schon gesehen haben. Es sind die Frauen, die Grenzen überschreiten, die deutlich offensiv oder teilweise nur in bestimmten begrenzten, nicht öffentlichen Räumen als nicht anständige Frau, als abweichende Frau auch in ihrer Sexualität auftreten. Das fängt an mit Frauen in Hosen, Frauen, die rauchen, Frauen, die Monokel tragen. Das werden Sie in Bildern immer wieder sehen bei Anarchistinnen wie Emma Goldman. Ja, hier ist es ein Kneifer, aber sie trägt öfters auch Monokel. Dann gibt es sozusagen Louise Aston, das ist eine, die eher so um 1848 herum interessant ist, die mit Zigarre, Zigarillo, Hose und Monokel auftritt. Also wir haben sozusagen immer ein Spiel, auch mit dieser Vorstellung, was ist eigentlich Frau, was ist weiblich, was ist tugendhaft, was ist sozusagen unverschämt. Ja. Also dieses Thema des Ausbrechens, des Grenzübertritts und auch des sich einfach Anmaßens, etwas zu tun, was man nicht tun soll, spielt hier eine Rolle. Bohème hatte ich schon erwähnt. Franziska Gräfin zu Reventlow wird, ja? Das ist sozusagen Freizügigkeit im Sinne von Lebensweise, Lebensführung, auch sexueller Lebensführung, aber häufig auch in Bezug aufs eigene Denken und die Sicht auf die gesellschaftlichen Normen und Vorgaben. Also man kann das unterschiedlich benennen oder ausdrücken. Das, was ich auch vorher in Bezug auf die Bohème als bewusst antibürgerliche Lebensführung, einen anderen Lebensentwurf mit auch häufig wechselnden Geschlechtspartnern, manchmal mit Ehen zu dritt oder Nicht-Ehen zu dritt, mit einer klar ausgelebten und auch von Frauen als aktive sexuelle Subjekte klar ausgelebten Sexualität, die ganz klar ihr Begehren auch formulieren und literarisch auch zum Ausdruck bringen zum Beispiel und die riskieren deswegen auch Existenzsicherungsmöglichkeiten zu verlieren. dieses Beispiel trifft oder dieser Aspekt trifft insbesondere auf Frauen wie zum Beispiel die Franziska Gräfin zu Reventlow zu. Von der gibt es ungeheuer viele spannende Zitate und Texte, auch Fotografien. Übrigens eine wie noch eine andere, die ich gleich auch anführen möchte, beispielhaft, damit Sie das auch mit Gesichtern und Geschichten verbinden können. Das ist nicht nur eine Frage von Kategorien und allgemeineren Überlegungen, sondern auch eine Frage von konkret gelebtem Leben und riskiertem Leben, das sozusagen auch sich außerhalb von Normen und Ansprüchen der Anständigkeit bewegt. Also Reventlow hat sich ausdrücklich als Nicht-Frauenbewegte, Nicht-Frauenrechtlerin gesehen, hat sehr individualistisch, aber für sich jedes Recht in Anspruch genommen. Dann gibt es als zweites Beispiel die Alexandra Kollontai. Das war eine Bolschewikin, also im Kontext der russischen Revolution nicht eine der Mehrheitsströmung angehörend. Und Ende der 70er Jahre wurden ihre Schriften und ihre Lebensgeschichte wieder entdeckt. Und es wird folgendermaßen kommentiert: Alexandra Kollontai war die einzige russische Bolschewikin, die Ansätze einer neuen proletarischen Sexualmoral namentlich entwickelte und öffentlich propagierte. Sie war international wahnsinnig bekannt und berühmt, ist überall aufgetreten, hatte auch über die internationalen, also war auch Botschafterin des sowjetischen Staates im europäischen Ausland und hatte ungeheuer große Ausstrahlung und Veröffentlichungsmöglichkeiten. Sie hat eine Schrift veröffentlicht, die eben genauso heißt, Die neue Moral und die Arbeiterklasse. Die wurde zunächst 1918 veröffentlicht und damit hat sie die Notwendigkeit einer Kulturrevolution formuliert, die eben auch Sexualität und gelebte Sexualität und Geschlechterbeziehungen, die sich auch unter anderem über Sexualität herstellen und regulieren, dass die sich auch revolutionär verändern müssen. Das war ein Thema, das durchaus nicht selbstverständlich war in kommunistisch-sozialistischen Kontexten und auch nicht selbstverständlich im Kontext der russischen Revolution. Wir könnten nochmal zurückgehen zur französischen Revolution, zur amerikanischen Revolution und schauen, wie es da jeweils aussieht, aber so viel Zeit haben wir leider nicht. Also interessant war bei Alexandra Kollontai, dass sie aus diesem Zugang und aus dieser Perspektive letztlich auch eine Herrschaftskritik am Sowjetstaat entwickelt hat. Also obwohl sie Vertreterin, Akteurin, Agentin, Repräsentantin des Sowjetstaats war, hat sie über ihre Auseinandersetzung mit Geschlechterbeziehungen, Sexualität eigentlich eine Herrschaftskritik bezogen auf ihren eigenen Staat, ihren eigenen Kontext entwickelt. Dann habe ich als dritte eine Anarchistin, also wieder ganz anders. Ja, wir haben die Individualistin, die Kommunistin, wir haben die Anarchistin und wir haben dann nochmal eine, wo ich nicht so genau weiß, wie ich sie zusammenfassen soll, Lou Andrea Salome. Emma Goldman ist Ihnen vielleicht ein Begriff, hochspannende Frau, Denkerin, Rednerin, wurde mal als die gefährlichste Frau Amerikas bezeichnet, hat in Toronto für eine wichtige Tageszeitung gearbeitet. Ich zeige Ihnen gleich noch Bilder, einfach damit Sie die Gesichter auch sehen. Und sie hat Texte geschrieben, die eben auch eine starke Ehekritik beinhalten, Ehe als auch ein Besitzverhältnis, als ein Machtverhältnis, hat sich auseinandergesetzt mit den Gefühlen, den eigenen Gefühlen, wie zum Beispiel Eifersucht, inwiefern die Ausdruck von Macht, Herrschaft, Besitzverhältnissen und Ordnungen sind und wie man womöglich so etwas schaffen kann, wie frei werden von Eifersucht in Bezug auch auf Liebesbeziehungen. Das ist ein Thema, das sich später in der neuen Frauenbewegung und in 68 folgende ein Stück weit auch wiedergefunden hat. Also deswegen sind diese Texte übrigens auch wiederentdeckt worden in der Zeit, weil sehr viel Reflexion vorliegt aus einer früheren Zeit, die dann wieder an die angeknüpft werden kann. Wir haben dann noch eine vierte beispielhafte Autorin, die sowohl Denkerin, Freidenkerin, Muse vieler berühmter, bekannter Dichter, Denker war, zum Beispiel Nietzsche, Freud, Rainer Maria Rilke. Als solche ist sie vor allem bekannt geworden. Ihre eigenen Schriften haben die wenigsten wahrscheinlich gelesen. Die wurden übrigens von uns und von vielen anderen auch sehr kritisch gesehen zum Teil, weil sie so eine Art Weiblichkeit auch konzipiert über die Vorstellung und Frage nach Erotik. Aber sie ist eine hochspannende, interessante Zeitgenossin und hat sehr scharfe auch Überlegungen und Analysen vorgelegt, unter anderem ein sehr interessantes Buch über die Erotik geschrieben. Lou Andrea Salome. So, hier haben Sie nochmal die Bilder. Hier sehen Sie, da ist ein Freiheitsdrang, ein Freiheitsbestreben, bei ihr allerdings sehr individualistisch ausgeprägt. Deutlich, die kleinste Fessel drückt mich unerträglich. Franziska, Gräfin zu Reventlow, die allerdings schon früh als Kind in einem Internat für schwer Erziehbare gelandet ist und später auch sehr oft in Armut und ohne Obdach sich und ihr bewusst vaterlos benanntes und aufgezogenes Kind durchs Leben bringen musste. Ab und zu sich auch prostituiert hat, um leben zu können. Hier gibt es eine von vielen möglichen Abbildungen von Alexandra Kollontai, die als Rebellin vorgestellt wird, die Lebensdaten 1872 bis 1952. Hier gibt es ein auch eher angedeutetes Porträt von Emma Goldman. I want freedom, the right to self-expression, everybody's right to beautiful, radiant things. Und sie ist auch diejenige, von der das Zitat überliefert ist, wenn ich nicht tanzen kann, wenn ich in der Revolution nicht tanzen kann, dann will ich nicht Teil dieser Revolution sein. Also so ungefähr auf Englisch. Hier haben wir Lou Andrea Salome, ein Bild, das nicht so häufig auftaucht. Sie wird meistens etwas anders, etwas weicher dargestellt. Das fand ich deswegen interessant. Die habe ich Ihnen vorher als vierte Person benannt. Jetzt aber von den einzelnen Beispielen von den Akteurinnen, die auch unterschiedlichen politischen Strömungen oder subkulturellen Milieus, antibürgerlichen Milieus angehört haben, zu den politischen Aspekten, den Strömungen, den Positionen in den Frauenbewegungen der Zeit. Ich hatte anfangs schon benannt, dass wir es zu tun haben mit dem Druck, der in der Zeit eine starke Macht und Ausstrahlung entfalten konnte, eine anständige Frau sein zu sollen. Hier gibt es übrigens auch eine sehr spannende klassenbezogene Denkweise. Das ist in dem Buch, das ich hierfür auch herangezogen habe, ziemlich ausbuchstabiert. Inwiefern nämlich die proletarische Frau oder die junge Arbeiterin fast per se schon unanständig ist. Und dass es interessanterweise nicht zu tun hat mit der Tatsache, dass sie erwerbstätig ist, in der Fabrik arbeitet, sondern stärker damit zu tun hat, dass sie als sexuell freizügiger, aktiver und als versagende Mutter, die sich nicht richtig um ihre Kinder kümmert oder kümmern kann, und schlechte Hausfrau und Ehefrau oder vor allem Hausfrau betrachtet wird. Also womit Sie auch gleich noch so ein bisschen Bezüge haben, was alles mit dieser Anständigkeit eigentlich verknüpft war und wie das auch Klassengesichter hat. Ich habe am Anfang gesprochen von der Sexualisierung weiblicher Aktivität. Ich habe davon gesprochen, dass es häufig um die Sexualität der sogenannten anderen geht, die kritisch beäugt wird, die als Problem gesehen wird. Selten wird die eigene Sexualität zum Thema im Kontext der Frauenbewegung, eher die Sexualität für oder der anderen. Sexualität wird in vielen frauenbewegten Diskursen und auch Praktiken und Organisationsversuchen unter anderem zum Thema über das Phänomen der Bedrohung durch Männergewalt oder wenn Frauen zum Beispiel Opfer von Vergewaltigung oder häuslicher Gewalt geworden sind, dann wird sozusagen der Zusammenhang mit Sexualität und der Unterordnung und Unterwerfung auch unter Sexualitätswünsche der Ehemänner in der Ehe problematisiert. Ja? Also es werden auch so die Asymmetrien, die Machtverhältnisse innerhalb von ehelichen Verhältnissen als gewaltsam und herrschaftlich zum Problem gemacht. Ab und zu von manchen Akteurinnen an unterschiedlichen Stellen, wie von den Beispielen, die ich gerade genannt habe, mit Gesichtern und Namen, wird durchaus auch mal Sexualität in Verbindung mit dem eigenen Begehren gebracht und mit der eigenen Erfahrung sexuellen Erlebens und sexuellen Wünschens und was da sozusagen auch geschieht. Und dann wird Sexualität mit Freiheit verknüpft, mit dem Wunsch nach freier, frei gewählter, freiwillig praktizierter Sexualität untergleichen. Das ist ein ganz wichtiger Topos, der insbesondere in der sogenannten Ehereform oder in der neuen Ethik, wie es von manchen radikalen Feministinnen formuliert und vertreten worden ist, wie zum Beispiel Helene Stöcker, einer Frauenrechtlerin, Sexualreformerin und Pazifistin, die leider auch eugenisches Denken sozusagen mitverfolgt und mitvertreten hat und als solche dann auch wieder in die Kritik geraten ist. Aber sie denkt ganz viel darüber nach und ist eine der prominentesten Vertreterinnen einer anderen Idee von Liebe, Sexualität, gelebter Sexualität, eher in einem heterosexuellen Kontext. Dann findet durchaus, und das mag Sie nicht überraschen, wenn Sie überlegen, wann hat eigentlich Freud seine ersten Schriften veröffentlicht, wie ist die Psychoanalyse in die Geschichte gekommen, findet auch zeitgenössisch durchaus eine starke Auseinandersetzung mit der Psychoanalyse statt. Es gibt etliche frauenbewegte Akteurinnen aus verschiedenen Positionen und Strömungen, die sich mit Freud auseinandersetzen, zum Teil auch mit der Individualpsychologie Alfred Adlers und sich auch mit sowas wie Triebtheorie, Triebökonomie, Triebhaftem in einer neuen Weise beschäftigen. Nicht zuletzt spielen auch konkrete, existierende und manchmal sich auch nach außen deutlich zu erkennen gebende Frauenpaare und Frauenfreundschaften im Kontext der Frauenbewegung eine wichtige Rolle. Und da möchte ich Ihnen auch mal ein paar Bilder zeigen, damit sich das Ganze so ein bisschen mit Leben erfüllt. Aber hier gibt es eben auch viel Verschämtes und viel Dethematisiertes.
Können Sie das ein bisschen ausführen mit der Psychoanalyse?
Ja. Das ist sehr unterschiedlich. Also Lou Andrea Salome zum Beispiel, die ich vorher benannt habe, die ja jetzt nicht unbedingt eine frauenbewegte Akteurin ist, aber viele Themen, die auch was mit frauenbewegten Themen zu tun haben, aufgegriffen und formuliert hat, sehr stark rezipiert worden ist in Zeitschriften der Frauenbewegung und gewürdigt worden ist als Denkerin, Vordenkerin. Die hat jahrzehntelang einen intensiven Briefwechsel mit Freud geführt. Es gibt Alice Rühle-Gerstl, die eine fantastische Studie allerdings ein bisschen später vorgelegt hat, wo sie rückblickend so um 1900 bis in die 30er Jahre hinein versucht, eine sozialpsychologische Bilanz der Frauenbewegung vorzulegen und da auch aus der Psychoanalyse schöpft und sich sozusagen inspirieren lässt von psychoanalytischem Denken. Sie wissen vielleicht, wenn Sie mit Psychoanalyse sich schon mal beschäftigt haben, dass es auch sehr viele Spaltungen und Differenzierungen und Differenzen gab und dass man dann sich auch unterschiedlich positionieren konnte, wen man jetzt eher überzeugend findet und welcher Strömung man sich da eher zuordnet. Aber ich glaube, das Wichtigste war, dass hier sozusagen ein wissenschaftlicher, ja, und auch sozusagen die Dimension des Unbewussten und des Begehrens deutlich zum Thema machender Autor in Erscheinung getreten ist, auf den viele fast wie gewartet haben. Ja, also die brauchten sozusagen so eine Denkherausforderung oder solche Beiträge, um eben auch die Fragen von Liebe, Sexualität, Erotik nochmal vor einem anderen Hintergrund denken und reflektieren zu können. Aber man muss sagen, dass das wahrscheinlich, ich würde mal sagen, von der bürgerlichen Frauenbewegung eher eine Minderheit war von Akteurinnen, die sich damit intensiv beschäftigt haben. Also es wurde zwar zur Kenntnis genommen, weil die bürgerliche Frauenbewegung auch in ihren gemäßigteren, sogenannten gemäßigten Ausprägungen durchaus alles zur Kenntnis genommen hat, was zeitgenössisch da war und in ihren Frauenzeitschriften auch kommentiert und reflektiert hat, rezensiert hat, ganz viele Bücher und Texte. Aber wer das dann weiterführt und einbezieht und offensiv dann sozusagen auch wendet und als Teil der eigenen Politik aufgreift, das sind dann eigentlich zeitgenössisch stärker die sozialistisch-kommunistischen Autoren, Autorinnen und manche von den radikalen Feministinnen des linken Flügels der bürgerlichen Frauenbewegung und dann eben auch wieder die Individuen, die ich vorher benannt habe, ja, also eher Schriftstellerinnen und so weiter. Aber da gibt es einige Studien dazu. Ich kann Ihnen das jetzt leider nicht auf die Schnelle so ganz kompakt beantworten, anders als die ersten Hinweise, die ich gegeben habe. Es gibt ein Buch, das heißt Psychologie der Frau. Das ist auch in den 70er Jahren herausgegeben worden von einer Herausgeberin, die sehr verdienstvoll war, weil sie die ersten Sammelbände von Originalquellen herausbrachte, Gisela Brinker-Gabler. Die hat zu Frauen und Krieg, Pazifismus, Frauen und Arbeit, Frauen und Psychologie der Frau, zu unterschiedlichen Schwerpunktthemen Dokumente, Quellen gesammelt von unterschiedlichen Frauen aus verschiedensten Positionen und Perspektiven. Und da finden Sie auch einige Texte zur Sexualität, zum Beispiel zur Sexualität der jungen Arbeiterin, verschiedene Stimmen zu Freud, und eben auch über weibliche Erotik und so weiter. Also das wäre vielleicht so ein Einstieg, wenn man sich damit etwas beschäftigen will. Gut, ich wollte Ihnen zeigen, dass es inzwischen relativ viel Wissen und viel Nachzulesendes gibt über Frauenfreundschaft, Frauenliebe, berühmte Frauenpaare. Das ist eines davon. Luise F. Pusch hat sich auch insgesamt als Sprachforscherin, die herrschaftskritisch Sprachforschung betreibt, unter anderem auch ganz mit sehr, sehr vielen Biografien und Frauenlebensgeschichten und Positionen beschäftigt und hat hier eben auch mit herausgegeben. Das ist ein berühmtes Frauenpaar, wo ich sagen würde, die haben eher asexuell gelebt oder wenn Sexualität, dann sehr verschämt. Da streiten sich die feministischen Geister, ob die wirklich sexuell auch miteinander verkehrt haben oder ob ihre Liebe, ihre Liebesbeziehung, ihre Freundschaft eher eine platonisch sublimierte, wie auch immer, war. Helene Lange und Gertrud Bäumer, eine politische Lebensgemeinschaft, heißt hier der Untertitel und das trifft es wahrscheinlich auch sehr gut. Ein Frauenpaar, das über Jahrzehnte zusammengelebt hat, politisch sehr wirkmächtig geworden ist. Es gibt eine tolle Doktorarbeit von Margit Göttert, Macht und Eros, wo die beiden auch im Generationenverhältnis der Frauenbewegung und im politischen Spektrum der Frauenbewegungen deutlich markiert werden, auch in aller Problematik. Ich mache Sie neugierig, ich kann das jetzt nicht ausführen. So, hier haben wir sozusagen das Gegenpaar, das Gegenbild. Das ist Anita Augsburg links und Lida Gustava Heimann, hier schon in höherem Alter, auch ein Frauenpaar über viele Jahrzehnte. Im Unterschied zu Helene Lange und Gertrud Bäumer, die eher dem sogenannten gemäßigten Flügel der bürgerlichen Frauenbewegung angehört haben, sind diese beiden ausdrücklich Vertreterinnen der linken, der radikalen Positionen. Die haben sich auch bei dem Versuch, in München eine Räterepublik im Anschluss an den Ersten Weltkrieg zu etablieren, angeboten, an diesem Projekt mitzuwirken. Also die waren auch politisch sehr bewusst, sehr klar, haben sich eingemischt, haben aber gleichzeitig, ich habe vorher schon mal von Anita Augsburg, die als junge Frau eben der Münchner Bohème auch angehört hat, gesprochen. Sie war Juristin, sie hat ganz viel über Rechtsfragen, auch über staatsrechtliche Fragen gearbeitet. Gleichzeitig haben die sozusagen auch Lebensexperimente miteinander veranstaltet. Sie sind auch mal aufs Land gezogen in Bayern, haben versucht einen, heute würde man sagen, Biolandhof oder sozusagen biodynamische Landwirtschaft zu betreiben. Sind weltweit unterwegs gewesen, waren ganz klar Pazifistinnen, haben die Internationale Liga für Frieden und Freiheit gegründet, die es bis heute noch gibt. Also mussten dann auch, sind sehr stark von den Nazis verfolgt worden, mussten in der Schweiz bleiben, 1933, wo sie zufällig gerade waren. Ihre ganzen Unterlagen sind vernichtet worden, verbrannt worden. Also es ist ganz schwer gewesen, deren Leben auch zu rekonstruieren. Aber es gibt auch eine Autobiografie, deswegen wissen wir da relativ viel. Also die beiden, die haben auch als sexuelles Paar gelebt und das war auch bekannt zeitgenössisch. Und an diesem Punkt zeigt sich zum Beispiel, das war sehr umstritten, dass es bekannt war. Sie haben es nicht offensiv immer nach außen gebracht, aber es war auch nicht verborgen. Und das war sozusagen unter anderem ein schwieriger, konflikthafter Punkt, wenn es um ihr Ernstnehmen oder ihre Anerkennung als politische Partnerinnen in Bündnissen im Kontext der bürgerlichen Frauenbewegung ging. Hier haben wir die beiden nochmal im höheren Alter, in einem etwas anderen Kontext, öffentlich. Gut. Wichtige Themen, ich bin, glaube ich, zu langsam. Ich muss mich, glaube ich, mal ein bisschen beeilen. Können Sie mir noch einigermaßen folgen? Ist es nachvollziehbar? Also ich habe die Themen schon angesprochen. Das sind Themen, die gleich bei den Strömungen wieder auftreten werden. Deswegen habe ich sie hier nochmal in der Übersicht dargestellt. Was ein hochspannendes Thema ist, was manche sehr gemäßigte konservative Frau zu einer relativ radikalen feministischen Position bringen konnte im Einzelfall, war der zeitgenössische Kampf gegen Mädchenhandel. Man könnte das an Bertha Pappenheim, einer ganz wichtigen Figur und Mitbegründerin der jüdischen Frauenbewegung, nachvollziehen, aber auch an anderen Akteurinnen und auch im Kontext der sogenannten abolitionistischen Bewegung, wo eine ganz scharfe Kritik an der bürgerlichen Doppelmoral entwickelt worden ist, die Kritik an den Freiern, die die Prostitution erst hervorbringen und ermöglichen, im Unterschied zur Kritik an den Frauen, die sich prostituieren und die deswegen gefährlich und ansteckend und ganz schrecklich sind, ja, und unanständig und verkommen und überhaupt. Also da hat sich auch was gedreht und es waren zum Teil auch christliche, kirchlich engagierte Heilsarmee-Frauen, das waren konfessionell gebundene Frauen, das waren politisch konservative Frauen, politisch radikale Frauen, die sich in diesen abolitionistischen Organisationen und Initiativen engagiert haben. Da ging es eigentlich darum, bestimmte staatliche Reglementierungen der Prostitution anzugreifen und abzuschaffen, um die ganze Situation zu verändern und auch das Problem zu verdeutlichen, wie es überhaupt dazu kommt, dass Prostitution stattfindet, wie Frauen aus Not oder aus bestimmten auch sexueller Gewalterfahrung heraus sich prostituieren. Die Idee, dass jemand sich freiwillig prostituiert, war nicht so sehr verbreitet in der Zeit. Und dass es sozusagen ein Beruf ist oder dass es auch eine bewusste Entscheidung sein könnte. Also hier wurde die Prostituierte eher als Opfer gesehen, muss man sagen. Es gibt so ein paar Differenzierungen, aber das war so der Mainstream. Okay, was nicht zuletzt auch eine Rolle spielt, das wäre allerdings, glaube ich, jetzt auch zu viel, aber ich habe es vorher angedeutet, deswegen auch die individualistischen Autorinnen, wie sie hier oder Lou Andrea Salomé, die nicht nur individualistisch schreibt und denkt, sondern manchmal auch sehr kollektiv, aber nicht sich politisch kollektiv engagiert. Es findet im Kontext der Frauenbewegung, und zwar insbesondere über Rezeption von Romanen, von biografischen Texten und von Äußerungen von solchen Frauen wie Reventlow oder Salome oder auch Alexandra Kollontai eine Auseinandersetzung mit Erfahrungen und Gedanken von Frauen zu Erotik und Sexualität statt. Also auch jenseits von Gewalt und Herrschaft. Zum Begehren von Frauen, zu dem, wie Sexualität und Erotik empfunden, gelebt, gewünscht, befürchtet wird. Und dieser Aspekt, den wollte ich zumindest benennen. Also es gibt so eine Art Öffentlichkeit über die Frauenzeitschriften, allerdings häufig starke Kontroversen, insbesondere über Romane, die dies zum Thema machen, wo sich dann die unterschiedlichen Positionen auch zeigen. Und wieder die Idee von anständig, unanständig, verschämt, unverschämt, schuldhaft, schamhaft und so weiter deutlich wird. Okay. Ich will jetzt wenigstens kurz noch versuchen, Ihnen unterschiedliche Positionen zuzuspitzen. Ich habe es zum Teil schon ein bisschen angedeutet, Sie finden es jetzt hier wieder. Wenn ich versuchen würde, die proletarisch-sozialistischen Frauenbewegungen, die habe ich hier auch in die Mehrzahl gesetzt, weil es zwischen sozialdemokratisch da auch innerhalb unterschiedliche Ideen gibt, sozialistisch, kommunistisch, USPD, also unterschiedlichste Strömungen, bis hin zu den Bolschewikinnen und so weiter. Also deswegen Mehrzahl. Es gibt aber vielleicht sowas wie eine Thematisierung von der Frage, ist es nicht so, dass die kommunistische Frau, dass die Proletarierin, dass die Revolutionärin ein Stück weit auch freier ist in ihrer Sexualität und sozusagen freiwilliger mit dem Mann in der Regel. Hier ist Homosexualität ein großes Problem in dem Kontext. Ja, das muss man auch benennen. Zunächst mal. In diesen linken politischen Kontexten ist Homosexualität nicht unbedingt ein willkommenes Thema gleich, wo es sicherlich auch gelebt wird. Aber es ist so die Frage, ist man hier schon stärker sexuell emanzipiert? Also die Verknüpfung von Freiheit, Emanzipation und Sexualität und Gleichrangigkeit im sexuell verkehrenden Paar ist hier eher vorhanden. Also das proletarisch-revolutionäre Paar. Dann beißt sich das aber oder findet eine Brechung in anderen Strömungen und Positionen und vielleicht auch in Ambivalenzen, die in ein und denselben Personen und Gruppen vorhanden sind. Es gibt auch so eine Vorstellung von einer gelungenen, glücklichen, ein Stück weit, manchmal als Alternativmodell und manchmal am Modell der Bürgerlichkeit entlang imaginierten proletarischen Familie. Und hier gibt es sozusagen so eine gewisse Spannung. Und dann haben wir noch die Auseinandersetzung mit der jungen Arbeiterin, die noch nicht verheiratet ist und deren sexuellen Praktiken und Bedürfnissen und Beziehungen. Das wird durchaus immer wieder als schwierig angesehen, auch die junge Arbeiterin als gefährdet sowohl wenn sie aufgrund eigener Wünsche oder auch ökonomischer Not früh sexuelle Beziehungen eingeht, auch nicht-eheliche, voreheliche Sexualität lebt, aber auch, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn sie als Erwerbsarbeitende an der Produktionsstätte, in der Fabrik, sexuellen Übergriffen ausgesetzt ist. Also Thema sexuelle Belästigung spielt im Kontext von Arbeiterinnen, jungen Arbeiterinnen in der Fabrik eine große Rolle. Dann, das hatte ich vorher schon erwähnt, die Auseinandersetzung mit der Möglichkeit von Geburtenkontrolle immer im Kontext von Armut, von ökonomischer Not. Und die Frage, können wir das eigentlich gestalten und regulieren, wie wir als Familie auch Nachwuchs haben wollen? Es gab ja, Sie müssen sich vorstellen, extreme kirchliche Gebote und auch eine Schwierigkeit, überhaupt Zugang zu Empfängnisverhütung zu haben. Und es war auch ein ganz starkes finanzielles Problem. Interessant ist hier noch die Auseinandersetzung um den Arbeiterinnen- und Mutterschutz. Das war sozusagen auch eine Kontroverse innerhalb der politischen Szenen, denn man hat gesagt, wenn wir spezifische Schutzüberlegungen anstellen für junge Arbeiterinnen, für Frauen, für Mütter, dann sind sozusagen die Konkurrenzbedingungen ungleich und eigentlich arbeiten wir auf Gleichheit hin und alle sind gleichermaßen arbeitende Menschen. Ja, das war, ist aber jetzt hier, lenkt es ein bisschen ab. Was ich Ihnen noch mitgeben möchte, ich werde nachher noch auf die weiße Frau zu sprechen kommen bei der bürgerlich gemäßigten Frauenbewegung und der konfessionellen. Ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen schon mal etwas gelesen hat von Klaus Teweleit. Ist der bekannt als Autor? Der hat um 1980 herum ein sehr großes Werk vorgelegt, zwei dicke Bände, Männerfantasien. Und in diesen Bänden wertet er ungeheuer viel Material aus all diesen Szenen. Und es geht stark um den Ersten Weltkrieg davor und danach. Und er versucht eigentlich auch so unterschiedliche Imaginationen der Frauen oder Weiblichkeit im Verhältnis zur Sexualität zu formulieren. Und da gibt es sozusagen eine Doppelfigur, das ist die rote und die weiße Frau. Die weiße Frau ist die asexuelle, heilige Krankenschwester, weiß gekleidet. Und die rote Frau ist die politische Aktive, die Revolutionärin, die Kämpferin, das Flintenweib, das sozusagen auf die Barrikaden geht und auch in den bewaffneten Kämpfen eine wichtige Rolle spielt. Und die ist sexuell aktiv und ist sexuell freizügig. Ja. Und mit dieser Doppelfigur, das kann er nachweisen in ungeheuer vielen literarischen und politischen und autobiografischen Texten, spielt er. Und die kann man hier eigentlich auch so ein bisschen anlegen, würde ich sagen. Jetzt kommen wir zu den bürgerlich Gemäßigten, zu den bürgerlich Radikalen. Und dann werde ich versuchen, relativ rasch zum Schluss zu kommen, dass wir noch ein bisschen Zeit für Rückfragen und Diskussion haben. Also ich würde jetzt mal wagen, zugespitzt, vielleicht ist es für Sie jetzt nachvollziehbar durch die Erläuterungen des bisherigen, zu sagen, dass die Strömung der sogenannten gemäßigten bürgerlichen Frauenbewegten, Beispiel Helene Lange, Gertrud Bäumer, dass hier eher sowas wie eine entweder verschämte oder auch sehr nüchtern betrachtete, eher sachlich betrachtete, sozusagen als allgemeines Thema verhandelte Idee von Sexualität repräsentiert ist oder auch sowas wie eine Überhöhung von Sexualität in bestimmten Liebes- und Ehekonzepten oder eine sublimierte Sexualität, die vergeistigt ist, wo man sozusagen Sexualität nicht praktiziert und lebt, sondern eher vielleicht als eine sublimierte, erotische Praxis auch lebt. Und das würde der weißen Frau bei Teweleit entsprechen. Dazu passt auch unter anderem die sozial engagierte Frau, die sich eher als Helfende, als Hilfreiche erweist. Ist ein bisschen riskant, sowas jetzt zu sagen, aber dann wird hier in dem Kontext eher das, was ich vorher schon angesprochen habe, die bedrohliche und problematische Sexualität zum Thema und weniger das sexuelle Begehren, das man vielleicht auch selber hat. Und es wird ganz stark als Möglichkeit, als Abhilfe, als Hilfsmaßnahme gegenüber Gefahren der Sexualität, Prostitution, uneheliche Mutterschaft, Mädchenhandel, Bildung und Hilfe konzipiert und praktiziert. Wir haben demgegenüber, die vorher mit Lida Gustava Heimann und Anita Augsburg als Frauenpaar stellvertretend vorgestellten Radikalen in der bürgerlichen Frauenbewegung, die um 1900 zum Teil noch eine größere Rolle spielen und stärker öffentliche Resonanz und Zustrom, Zuspruch haben und dann gegen später der gemäßigten Mehrheit und der konfessionellen Mehrheit auch organisatorisch unterliegt. Und da geht es ganz stark um Radikalität und Nichtradikalität in dem Zusammenhang und eben auch um dieses offensive, Unverschämte, was dann politisch als bedenklich und problematisch angesehen wird. Man befürchtet einfach durch diese Lebensweisen und Äußerungen und vielleicht radikaleren Ideen und Strategien und Praktiken, die zum Beispiel sich an den Suffragetten orientieren in England, dass das den Anliegen der deutschen Frauenbewegung eventuell schaden könnte, die man versucht auf legalem Wege und unter Akzeptanz einer bürgerlichen Öffentlichkeit voranzubringen. Also die bürgerlichen Radikalen, da ändert sich ihre Bedeutung und ihr Einfluss im Laufe der Zeit. Da finden Aufbrüche statt, Ausbrüche statt, eine experimentelle Lebenspraxis wird immer wieder auch deutlich. Es gibt auch sowas wie Scheidung, es gibt sowas wie Partnerwechsel in den Biografien. Es gibt mehr Unverschämtes. Auch wenn ich weiß, dass es immer ein bisschen eine Zuspitzung und Reduzierung ist, aber ich versuche das mal so zu pointieren in den Ausprägungen. Hier spielt auch eine größere Rolle die Kritik am 2.18, der berühmte Bund für Mutterschutz, der diese radikale neue Ethik, neue Ideen von Liebe und Beziehung formuliert und auch nicht-eheliche Mutterschaft ermöglichen möchte und gestalten möchte und absichern möchte als unabhängige Lebensweise. Also auch etwas, was damals sehr, sehr umstritten war und als nicht anständig galt. Und das ist was Sie jetzt vielleicht verwundern mag, es findet hier auch ein ganz konkretes Engagement statt für Dienstmädchen, für Kellnerinnen, Schauspielerinnen und Prostituierte. Und diese Gruppen, das ist ganz interessant, die werden von den proletarisch-sozialistischen zum Teil nicht so sehr adressiert, weil sie sozusagen in so einer schwierigen Zone Richtung Prostitution zeitgenössisch häufig wahrgenommen oder beschrieben werden und auch zum Teil so leben müssen. Und die radikalen Bürgerlichen, die gucken sich das an und die greifen das auf und bilden dann zum Teil Interessensvertretungen, Vereinigungen, kämpfen für deren Rechte und Lebenssituation. Hier sind noch ein paar zeitgenössische Bilder von Frauen, die als Prostituierte aufgegriffen worden sind. Hier sieht man noch den Vertreter der Polizei. Ich könnte so viel dazu erzählen, ich muss mich total am Riemen reißen, tut mir echt leid, dass ich so ausführlich bin. Hier ist eine Kellnerin, hier sind mehrere DienstbotInnen in einem großbürgerlichen Haushalt, sonst könnten die sich gar nicht so viel leisten. Und vielleicht auch dazu nochmal, wir haben hier auch einen ganz alten Bezug, der ganz viel mit Sexualität im Kontext von Macht, Herrschaft und Besitzverhältnissen zu tun hat. Vielleicht haben Sie das schon mal gehört oder gelesen, also eine alte Tradition, das Recht der ersten Nacht, noch unter feudalen Vorzeichen, wo alle Beschäftigten und Dienstbaren und Menschen, die sozusagen im Herrschaftsbereich sind, wenn da eine Ehe geschlossen wird, dann kann der entsprechende Herr, Patriarch, die erste Nacht mit der jungen Ehefrau verbringen. Das ist das Recht der ersten Nacht. Und Nachwirkungen und eine Resonanz von diesen Praktiken und Traditionen und Rechten, Gewohnheitsrechten, muss man sagen, die finden sich auch noch im Haushalt, wenn nämlich der Hausherr oder der männliche der Sohn des Hausherrn sozusagen als selbstverständliches Recht betrachtet, sich der Dienstmädchen zu bedienen in sexueller Hinsicht. Ja. Also da gibt es ein riesiges Thema und das wird auch in der Frauenbewegung der Zeit stark diskutiert, kritisiert, problematisiert. Okay. Was liegt quer zu den Strömungen? Damit schließe ich dann auch ab. Es gibt sowas wie das Interesse und die Notwendigkeit, sich mit Rechtsfragen zu beschäftigen, mit Rechtsfragen, die immer auch auf Sexualität und sexuell gelebte Sexualität und gesellschaftlich geregelte Sexualität und auch ökonomische Fragen verweisen, nämlich alles, was mit Scheidung, Ehe- und Familienrecht, also auch Vormundschaft, Vaterschaft, Mutterschaft und so weiter zu tun hat, dann gibt es ein gemeinsames Interesse und Bemühen um die Rechte der unverheirateten Mütter und nicht-ehelichen Kinder. Das liegt durchaus quer zu Strömungen. und Positionen, auch wenn die natürlich ganz unterschiedlich das kommentieren und begründen. Dann gibt es durchaus auch mit Bezug auf Sexualität unterschiedliche gesellschafts- und sozialpolitische Ideen, Forderungen, ein Problembewusstsein, zum Beispiel wie eine materielle Not und Elend eben zum Beispiel zu Prostitution beiträgt, zu Mädchenhandel führt und so weiter. Dann wird häufig ganz stark als Gegenentwurf für unterschiedliche Möglichkeiten der Existenzsicherung, auch unabhängig als Frau, auch als Arbeiterin gekämpft, auch als bürgerliche Frau, und das immer mit einem Recht und einer Notwendigkeit von Bildung und Ausbildung, Qualifizierung verknüpft. Es gibt unterschiedlich ausgeprägte Ursachenforschung mit verschiedenen Ergebnissen und Erkenntnisinteressen, und es gibt, wie Sie jetzt dem Ganzen entnehmen können, durchaus ähnliche Bezugspunkte, wenn die Begründungen und Zielvorstellungen durchaus politisch bedingt auch unterschiedlich aussehen. Das ist sozusagen etwas, was ich nochmal so querliegend benennen wollte. Die lasse ich jetzt weg. Und mein Fazit ist einfach, dass auch über diese Ausführungen und Äußerungen zu den historischen Frauenbewegungen und ihren Thematisierungen oder Nicht-Thematisierungen, ihren spezifischen Zuspitzungen, wie sie Sexualität überhaupt aufgreifen und zu einem Thema erklären, kann man eigentlich sagen, das, was wahrscheinlich jeder Vortrag hier letztlich zusammenfassen könnte, dass Sexualität einmal in seinen ökonomischen Bedingungen und Bedeutungen gefasst wird, dass Sexualität im Verhältnis zu Normalität und A- oder Abnormalität, Abweichung, besprochen wird, dass Sexualität in Verknüpfung mit Freiheit und freiwillig Gewähltem besprochen wird, Sexualität als Lebenspraxis natürlich in Erscheinung tritt, als konkret gelebtes Leben, immer wieder aber zum Problem wird, zur Gefahr wird, zur Bedrohung wird, zu etwas, was sozusagen auch in einer etwas unbestimmteren Art und Weise gefährlich erscheint und damit sozusagen auch die Chance hat, immer wieder Politikum zu sein, brisant zu sein, zum Zankapfel zu werden, zum Gegenstand, der sehr kontrovers verhandelt wird. Nicht zuletzt wird Sexualität deutlich als Zeichen und Symbol, das würde jetzt zu weit führen, das noch zu kommentieren, aber Sexualität verweist noch auf etwas anderes, steht für etwas anderes und wird auch symbolisiert in unterschiedlicher Art und Weise. Damit schließe ich das ab. Danke für Ihre Geduld und Aufmerksamkeit und freue mich auf Ihre Fragen.